Es ist 22.15 Uhr, hier ist RIAS Berlin. Meine Damen und Herren, wir bringen Ihnen Nachrichten. Bundeskanzler Brandt hat die Verabschiedung der Ostverträge durch den Bundestag als Beginn eines neuen Abschnitts in der Geschichte der Bundesrepublik gewertet. In einer Hörfunk- und Fernseherklärung sagte der Kanzler, nach schwierigen und sehr heftigen Auseinandersetzungen sei der Weg der Vernunft beschritten worden, der in die Zukunft führe. Die Bundesrepublik werde sich an Buchstaben und Geist der Verträge halten. Sie erwarte das Gleiche von ihren Vertragspartnern. Brandt rief die CDU-CSU-Opposition dazu auf, daran mitzuarbeiten, die Verträge mit Leben zu erfüllen. Jetzt stünden Erleichterungen für die Menschen in Deutschland, der Friede an den Grenzen und eine Normalisierung der Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und der DDR im Mittelpunkt der Politik, sagte der Regierungschef. Oppositionsführer Barzel erklärte im zweiten deutschen Fernsehen, die Verbesserungen im Zusammenhang mit den Verträgen hätten nicht ausgereicht, um zu einem Ja seitens der Opposition zu kommen. Es sei die staatspolitische Pflicht seiner Fraktion gewesen, nicht nur eine Krise zu lösen, sondern die Opposition intakt zu halten. Zur Frage vorzeitiger Neuwahlen sagte Barzel, dies werde sich nach Pfingsten bei der Fortsetzung der Etatberatungen entscheiden. Die Verträge von Moskau und Warschau waren heute Nachmittag mit der einfachen Mehrheit von 248 Stimmen und bei Enthaltung des größten Teils der Oppositionsabgeordneten gebilligt worden. Einige Unionsparlamentarier hatten mit Nein gestimmt. Nahezu einmütig, bei wenigen Enthaltungen, war die gemeinsame Entschließung aller Fraktionen angenommen worden. Mit einem Einspruch von Seiten der von der Union regierten Länder im Bundesrat wird nicht mehr gerechnet. Jedoch steht gegenwärtig noch nicht fest, ob sich die Ländervertretung bereits am Freitag abschließend mit den Verträgen beschäftigen wird. Die Entscheidung darüber soll morgen während einer Sitzung des Auswärtigen Ausschusses des Bundesrates fallen. Der CSU-Vorsitzende Strauß schloss die Möglichkeit nicht aus, dass Bayern wegen der Verträge das Bundesverfassungsgericht anruft. In einem solchen Fall würde sich das Inkrafttreten der Abkommen unabsehbar verzögern. Die Billigung der Ostverträge durch den Bundestag ist von Vertretern der Koalitionsparteien SPD und FDP begrüßt worden. Gleichzeitig wurde jedoch Enttäuschung darüber geäußert, dass es Ja-Stimmen von der Opposition nicht gegeben hat. Im westlichen Ausland wurde das Ergebnis mit großer Erleichterung aufgenommen. Das Weiße Haus in Washington verwies in diesem Zusammenhang erneut auf die Bedeutung des Vier-Mächte-Berlin-Abkommens. Auch das französische Außenministerium gab seiner Befriedigung Ausdruck. UN-Generalsekretär Waldheim sprach von einem Fortschritt bei der Entspannung in Europa. Der dänische Ministerpräsident Krag erklärte, er bewundere die Ostpolitik Bundeskanzler Brandts. NATO-Generalsekretär Lünz gab der Hoffnung Ausdruck, dass nun in absehbarer Zeit mit den Vorbereitungen für eine europäische Sicherheitskonferenz begonnen werden kann. Das Moskauer Fernsehen erklärte am Abend zum Abstimmungsergebnis in Bonn, der politische Realismus habe schließlich gesiegt. Die Entscheidung des Bundestages leite ein neues Kapitel in den Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und der Sowjetunion ein. Alle europäischen Völker hätten dabei gewonnen. Auch in Warschau wurde der Ausgang der Abstimmung mit Erleichterung aufgenommen. Die Warschauer Abendzeitung Express Wieczorny bemerkt jedoch in einem Kommentar, die Umstände, unter denen es zur Ratifizierung gekommen sei und die schwache Mehrheit, die der Bundeskanzler erhalten habe, würden sich bremsend auf das Tempo der Normalisierung der Beziehungen zwischen Polen und der Bundesrepublik auswirken. Die gemeinsame Entschließung bezeichnet das Blatt als völkerrechtlich bedeutungslos. Wann diese Resolution dem sowjetischen Botschafter in Bonn, Falin, übergeben wird, steht nach Angaben eines Sprechers der Bundesregierung noch nicht fest. Ausschnitte aus der heutigen Bundestagssitzung bringt RIAS im Anschluss an diese Nachrichtensendung auf allen Frequenzen. Das Plenum des Bundestages in Bonn hat vor Abschluss seiner heutigen Sitzung am Nachmittag bei Stimmenthaltung der CDU-CSU-Fraktion das sogenannte Verplombungsgesetz verabschiedet, das die Voraussetzungen für den reibungslosen Güterverkehr zwischen der Bundesrepublik und West-Berlin schaffen soll. Das Gesetz dient der Ausfüllung des Vier-Mächte-Abkommens über Berlin und des Transitabkommens zwischen der Bundesrepublik und der DDR. Die DDR-Behörden werden sich künftig darauf beschränken, bei verplombten Fahrzeugen lediglich die Verschlüsse und Begleitpapiere zu prüfen und nicht mehr wie bisher eingehende Kontrollen vornehmen. Seit heute haben die Westberliner die Möglichkeit, im Rahmen der Sonderregelung zu Pfingsten ihre Freunde und Verwandten in Ostberlin und in der DDR zu besuchen. Ebenso wie am ersten Tag der Osterregelung benutzten nur wenige Reisende die Übergänge. Der Abteilungsleiter im DDR-Außenministerium mit Dank versicherte dem Leiter des persönlichen Büros des regierenden Bürgermeisters, Struve, die DDR werde ebenso wie während des Osterbesuchszeitraumes mit den Zollbestimmungen großzügig verfahren. Sie werde allerdings keinen Missbrauch dulden. Nach Angaben eines Senatssprechers haben bis zur Schließung der 5 Büros für Besuchs- und Reiseangelegenheiten heute Abend mehr als 200.000 Westberliner Anträge für einen Besuch gestellt. Gleichzeitig mit der Besuchsregelung hat die DDR heute ein vereinfachtes Verfahren im Interzonenverkehr in Kraft gesetzt, bei dem die Reisenden ihre Fahrzeuge nicht verlassen müssen und die DDR-Posten auf Kontrollen verzichten. Der Güterverkehr wird ebenfalls beschleunigt abgefertigt. Der amerikanische Präsident Nixon wird während seines offiziellen Besuchs in Moskau vom 22. bis 30. Mai 6 volle Tage Gespräche mit der sowjetischen Partei und Regierungsspitze führen. Dies teilte ein Sprecher des Weißen Hauses in Washington mit. Vor seiner Abreise nach Moskau wird Nixon mit Vizepräsident Agnew zusammenkommen, der sich heute zu einem 3-stündigen Blitzbesuch in Saigon aufgehalten hatte. Der Sprecher des amerikanischen Verteidigungsministeriums, Friedheim, hat die Überzeugung geäußert, dass es nicht zu einem Zusammenstoß zwischen Einheiten der sowjetischen Marine und Schiffen der 7. US-Flotte vor der Küste Vietnams kommen wird. Meldungen, nach denen sich 8 sowjetische Kriegsschiffe mehrere hundert Meilen vor der nordvietnamesischen Küste aufhalten, wollte der Sprecher nicht bestätigen. Er erklärte jedoch, man wäre nicht überrascht, wenn sich sowjetische Schiffe in diesem Gebiet befänden. Nordvietnam hat sich indirekt gegen die Einberufung einer Indochina-Konferenz ausgesprochen. In einer von der Hanoier Nachrichtenagentur veröffentlichten Verlautbarung des nordvietnamesischen Außenministeriums wird betont, die Vietnam-Frage müsse von Vietnam und den Vereinigten Staaten gelöst werden. Gleichzeitig wird der Vorschlag eines international überwachten Waffenstillstandes, den Präsident Nixon unterbreitet hatte, abgelehnt. Sie hörten Nachrichten, gesprochen von Heinz Petruo. Die nächsten Nachrichtensendungen bringen wir über RIAS 1 um 23.30 Uhr sowie über RIAS 1 und 2 um 0.30 Uhr. Es ist jetzt 22.24 Uhr. RIAS Berlin, meine Damen und Herren, zur Übernahme von Ausschnitten aus der heutigen Sitzung des Deutschen Bundestages schalten wir jetzt um zum Westdeutschen Rundfunk.
Westdeutscher Rundfunk und Norddeutscher Rundfunk, erstes Programm. Angeschlossen der Sender Freies Berlin, RIAS Berlin, Radio Bremen und der Süddeutsche Rundfunk. Guten Abend, meine Damen und Herren. In Abänderung des Programms senden wir jetzt bis 23 Uhr Ausschnitte aus der heutigen abschließenden Aussprache und Abstimmung über die Ostverträge im Deutschen Bundestag. Im Namen der Fraktion der SPD gab Professor Carlo Schmidt eine Erklärung ab, in der es hieß:
Die vorliegenden Verträge bezeugen den Friedenswillen der Bundesrepublik Deutschland, verankern den wechselseitigen uneingeschränkten Gewaltverzicht der Vertragspartner, sind die Ausgangsposition für weitere Verträge mit den Ländern Osteuropas und bilden die Voraussetzung für den Übergang zu einem friedlichen Nebeneinander und möglichen Miteinander. Der deutsch-sowjetische Vertrag führt die Bundesrepublik Deutschland in den Prozess einer Politik der Kooperation ein, die im Interesse einer friedlichen Entwicklung zwischen beiden Teilen Europas von den Weltmächten eingeleitet worden ist. Mit dem Warschauer Vertrag wird ein Schlussstrich unter die leidvolle Geschichte des deutsch-polnischen Verhältnisses in der Vergangenheit gezogen. Die Bundesrepublik Deutschland wird nach diesem Vertrag die Oder-Neiße-Linie als Westgrenze Polens nicht mehr in Frage stellen. Dieser Schritt wird zu einer allmählichen Aussöhnung zwischen Deutschen und Polen beitragen. Unseren Landsleuten aus den früheren deutschen Ostgebieten hat der Zweite Weltkrieg ein besonderes Opfer abverlangt. Sie sind aufgerufen, den Weg der beiden Völker in eine glücklichere Zukunft mitzubahnen. Die Verträge stimmen mit der Politik unserer Verbündeten in der NATO und unserer europäischen Freunde überein. Diese Verträge widersprechen nirgends den Verpflichtungen, die das Grundgesetz uns auferlegt. Zusammen mit der Ratifizierung der Ostverträge wird die erste Berlin-Vereinbarung der vier Mächte nach dem Zweiten Weltkrieg in Kraft treten. Diese Vereinbarung garantiert im weitesten Sinne die Zukunft und Lebensfähigkeit der Stadt Berlin, die seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges ein gefährlicher Spannungsherd in Europa gewesen ist. Sie garantiert zum ersten Mal den ungehinderten zivilen Verkehr zwischen Berlin-West und der Bundesrepublik Deutschland und die gewachsenen Bindungen von Berlin-West an die Bundesrepublik Deutschland. Die Rechtmäßigkeit dieser Bindungen wird von der Sowjetunion und der DDR nicht mehr in Frage gestellt. Es besteht Übereinstimmung darüber, dass sie auch in Zukunft weiter ausgebaut werden können. Als ein besonderer Schritt muss gewertet werden, dass erstmalig die Bundesrepublik Deutschland unbestritten Berlin in internationale Verträge einbeziehen kann und die Westberliner Bürger den Schutz der Bundesrepublik Deutschland auch in den Ostblockstaaten genießen werden. Der Verkehrsvertrag, der in diesen Tagen von der Bundesrepublik Deutschland und der DDR paraffiert wurde, ist ein erster Schritt zur Öffnung des Tores zwischen beiden Teilen Deutschlands. Alles in allem bringen die mit diesen Vereinbarungen eingeleiteten Entwicklungen menschliche Erleichterungen, die wir für besonders wichtig halten. Wir wissen, dass diese Verträge auf beiden Seiten Wünsche offen lassen. Aber die Partner der Verträge sind beiderseits an die Grenzen des ihnen Möglichen gegangen. Unter der Voraussetzung des beiderseitigen guten Willens stellen die Verträge eine gute Ausgangsposition für eine friedliche Entwicklung in Europa dar. Die beiden zur Abstimmung vorliegenden Verträge leiten eine politische Entwicklung in Europa ein, in deren Verlauf die unnatürliche Zerrissenheit des Kontinents überwunden werden soll. Nur in einer solchen Entwicklung liegt die Hoffnung der Deutschen, eines Tages ihr unbestreitbares Recht auf Selbstbestimmung ausüben zu können. Mit der Zustimmung zu dieser Politik dienen wir nicht nur dem allgemeinen Anliegen des Friedens, sondern auch den besonderen Interessen unseres Volkes. Die Fraktion der SPD stimmt deshalb den vorliegenden Verträgen zu.
Für die FDP-Fraktion gab ihr Vorsitzender Wolfgang Mischnick eine Erklärung zu den Ostverträgen ab, in der er unter anderem sagte:
In den letzten Wochen ist für die Öffentlichkeit besonders deutlich geworden, welche vorrangige Aufgabe es für die deutsche Außenpolitik ist, einen Beitrag für die Erhaltung und Sicherung des Friedens in Europa und in der Welt zu leisten. Der Aussöhnung Deutschlands mit den osteuropäischen Staaten kommt bei der Sicherung des Friedens gerade jetzt eine entscheidende Bedeutung zu. Diesem Ziele dienen die Verträge, die dem Hohen Hause heute zur Ratifizierung vorliegen. Für uns haben die Verträge aber auch eine moralisch-politische Bedeutung. Die leidvolle Geschichte, gerade der deutsch-polnischen Beziehungen, aber auch der deutsch-russischen, verlangt geradezu nach einer Überwindung des ewigen Revanche- und Rachedenkens. Mit diesen Verträgen wird ein entscheidender Schritt zur Überwindung der bitteren Vergangenheit getan, in dem vollen Bewusstsein, dass noch ein langer, mühseliger Weg zurückzulegen sein wird, bis wir wirklich von der Lösung all der Probleme sprechen können, die unsere Länder und die Menschen in diesen Ländern belasten. Die Entscheidung, die das Parlament heute zu fällen hat, wird von hohem geschichtlichen Rang sein. Wir Freien Demokraten vertrauen darauf, dass der Deutsche Bundestag die Kraft finden wird, einen Markstein zu setzen, der für den Beginn einer zukunftsträchtigen Entwicklung in Europa steht, für die Bereitschaft zur Verständigung über die Grenzen von Machtblöcken hinweg, für die Fähigkeit der Bundesrepublik Deutschland, Friedenspolitik als entscheidendes Element jeder realistischen Politik zu begreifen und auch zu betreiben. Und für den Mut, die Wirklichkeit nicht länger mit Wunschdenken gleichzusetzen, sondern die Wünsche und Möglichkeiten an der Wirklichkeit zu orientieren. Wer dies tut, hat das Gesetz des Handelns auf seiner Seite. Er nimmt das Recht voll in Anspruch, selbst zu bestimmen, was richtig und wichtig und für die Gestaltung der eigenen Zukunft von Bedeutung ist. Die Entwicklung geht dann nicht über ihn hinweg, sondern wird von ihm mitgeprägt. Dies, meine ich, ist auf den Staat und die Nation übertragen, im wahrsten Sinne des Wortes, eine patriotische Politik. Sie schließt Weltoffenheit, Freundschafts- und Nachbarschaftspflege und die Bereitschaft zum Abbau trennender Schranken zwischen den Staatengemeinschaften ebenso wenig aus wie das grundsätzliche Einverständnis zur Zusammenarbeit mit Staaten unterschiedlicher politischer Systeme. Die Verträge der Bundesrepublik Deutschland mit der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken und mit der Volksrepublik Polen berücksichtigen diese Prinzipien. Wer in ihrem Zusammenhang von Verzicht redet, hat nur dann Recht, wenn er den generellen Verzicht von Gewalt meint und damit den Verzicht auf eine Politik des selbstmörderischen Risikos. Auf nichts sonst wird verzichtet, auf keine Rechte, schon gar nicht auf das Selbstbestimmungsrecht für alle Deutschen und somit auch auf keine Pflichten, wie sie im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland formuliert sind. Im Gegenteil, wenn es nach den Jahren und Jahrzehnten der auseinanderstrebenden Entwicklungen in Deutschland noch einen Weg zu vernunftbestimmten Neben- oder Miteinander gibt, wenn die Kluft zwischen den beiden Staaten in Deutschland noch überbrückt und die menschliche Begegnung wieder bis hin zur Wendemarge der Normalität entwickelt werden kann, dann nicht zuletzt aufgrund der politischen Chancen, die uns diese Verträge eröffnen. Jeder in diesem Hohen Hause weiß, dass ohne die jetzt zur Entscheidung anstehende Politik des absoluten Gewaltverzichts und der vertraglichen Regelungen Fortschritte nicht erzielt worden wären. Jeder weiß, dass das gewonnene Terrain nur gesichert werden kann, wenn kein Bruch in der eingeleiteten Entwicklung eintritt. Und jeder weiß auch, seine Fortführung der eingeleiteten Verbesserung ohne die Verträge so wenig gesichert wäre wie ein Haus ohne ein Fundament. Wer den Einsturz riskieren will, möge sich gegen das Fundament entscheiden. Wem an einer vertraglichen Grundlage für die Sicherung des Friedens und für gemeinsames Handeln in Deutschland zugunsten aller Deutschen gelegen ist, der sage Ja zu diesen Verträgen. Die Fraktion der Freien Demokraten stimmt den Verträgen zu.
Die Haltung der CDU-CSU-Fraktion zu den Ostverträgen und zu dem von allen drei Fraktionen gemeinsam eingebrachten Entschließungsantrag zur Auslegung der Verträge erläuterte der frühere Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger mit folgender Erklärung, die er im Namen seiner Fraktion abgab.
Die CDU-CSU-Fraktion hat in einer der längsten und intensivsten Beratungen ihrer Geschichte beschlossen, sich in ihrer großen Mehrheit bei der Abstimmung über die Zustimmungsgesetze zum deutsch-sowjetischen und zum deutsch-polnischen Vertrag
der Stimme zu enthalten. Wäre es bei der Lage, in der wir uns bei der ersten Lesung der Verträge befanden, geblieben, so hätte die CDU-CSU-Fraktion am heutigen Tage ihre Haltung bei der ersten Lesung bestätigen müssen. Damals, Ende Februar, hat die CDU-CSU-Fraktion durch alle ihre Redner ihre ablehnende Haltung geschlossen zum Ausdruck gebracht und begründet. Unsere Hauptsorge war, dass durch die Politik der Bundesregierung und die von ihr abgeschlossenen Verträge die deutsche Frage in der Substanz nicht offen bleiben, die Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechts des deutschen Volkes gefährden und der Vorbehalt eines gesamtdeutschen Friedensvertrages entwertet werde. Ich muss in aller Klarheit feststellen, dass diese Sorgen nicht einfach geschwunden sind. Aber in der Zwischenzeit hat sich eine politische Lage entwickelt, bei der sich herausgestellt hat, dass die Bundesregierung im Deutschen Bundestag über keine sie tragende Mehrheit mehr verfügt. In dieser Lage sah sich die Regierung veranlasst, im Blick auf die Ostverträge nach einem gemeinsamen Weg mit der Opposition zu suchen. Über 2 Jahre glaubte die Regierung diesen Weg allein gehen und auf eine Zusammenarbeit in diesen Lebensfragen der Nation mit der Opposition verzichten zu können. Die Opposition war zu einer solchen Zusammenarbeit immer bereit. Sie ist deshalb auch sofort auf das späte Angebot des Bundeskanzlers eingegangen. Es wurde eine gemeinsame Entschließung erarbeitet, die dem Hohen Hause vorliegt. Diese Entschließung enthält folgende wesentliche Klarstellungen. Erstens, die Verträge dienen der Herstellung eines Modus vivendi, das heißt eines geregelten Übergangszustandes, der eine abschließende, gerechte Regelung der zentralen Fragen der Sicherheit und des Friedens in Europa nicht präjudiziert. Zweitens, die Verträge nehmen einen Friedensvertrag nicht vorweg und schaffen keine Rechtsgrundlagen für die heute bestehenden Grenzen. Drittens, das Recht des deutschen Volkes auf Selbstbestimmung wird durch die Verträge nicht berührt. Die Lösung der deutschen Frage wird nicht präjudiziert. Eine friedliche Politik der Wiederherstellung der nationalen Einheit des deutschen Volkes steht nicht im Widerspruch zu den Verträgen. Viertens, unser Verteidigungsbündnis und die politische Einigung Europas werden nicht behindert. Regierung und Opposition sind sich in dem Ziel einig, die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft stufenweise zu einer politischen Union fortzuentwickeln. Fünftens, die Deutschen dürfen in Deutschland von gesicherten Fortschritten in der Freizügigkeit für Menschen, Ideen und Informationen nicht ausgeschlossen werden. Die CDU-CSU-Fraktion misst dieser Resolution und dem dazu vereinbarten Verfahren eine hohe politische und rechtliche Bedeutung zu. Dieser Umstand hat sie heute zu ihrem Entschluss bestimmt, durch ihre Enthaltung einerseits kein Scheitern der Verträge herbeizuführen, andererseits das Ja aller Parteien des Deutschen Bundestages zu der gemeinsamen Entschließung herbeizuführen, die wir als eine verbindliche Grundlage der Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland für die Zukunft betrachten wollen. In der heutigen Entscheidung der Union mögen die Vertragspartner, mögen auch unsere Verbündeten und vor allem das ganze deutsche Volk den unbeirrbaren Willen der christlich-demokratischen und christlich-sozialen Union erkennen, dem inneren Frieden unseres Volkes und dem Frieden und der Verständigung unter den Völkern zu dienen. Dieses Ziel kann aber nur durch die Bereitschaft aller zu einem dauerhaften und gerechten Ausgleich der Interessen aller Völker erreicht werden.
Die Bedeutung der Ratifizierung der Ostverträge für Berlin hob der regierende Bürgermeister der Stadt, Klaus Schütz, vor dem Deutschen Bundestag hervor.
Die Bundesrepublik Deutschland hat vor der Unterzeichnung der Ostverträge ihre Ratifizierung davon abhängig gemacht, dass für Berlins Probleme eine befriedigende Regelung gefunden würde. Sie hat genau wie die westliche Verteidigungsgemeinschaft Berlin zum Testfall all ihrer Entspannungsbemühungen bestimmt. Damit hat die deutsche Politik buchstäblich alles auf Berlin gesetzt. Sie hat ihre gesamte Politik nach Osten hin untrennbar und unaufhebbar an Berlin geknüpft. Es ist meine Meinung, noch niemals seit Kriegsende war Berlin so einbezogen, so der Angelpunkt, so ein Zentrum der deutschen Politik. Das Abkommen vom 3. September 1971, das die vier Mächte aus ihrer Verantwortung für Berlin über die Stadt geschlossen haben, ist heute weder hier im Bundestag noch in Berlin Gegenstand kontroverser Debatten. Ich brauche nicht ausführlich darzulegen, was dieses Abkommen unserer Stadt selbst bringt. Die Sowjetunion bestätigt mit ihm die Rechte unserer Schutzmächte und ihre Anwesenheit in der Stadt. Damit ist Berlin im Fundament gesichert. Die Sowjetunion erkennt die Bindung Westberlins an die Bundesrepublik Deutschland an, die vielfachen Verflechtungen also und die Zugehörigkeit zur wirtschaftlichen, zur sozialen, zur rechtlichen, zur gesellschaftlichen Ordnung der Bundesrepublik Deutschland überhaupt, sowie die Außenvertretung Berlins durch den Bund, selbstverständlich bei Beachtung der obersten Gewalt der zuständigen Mächte. Damit ist Berlins Lebensfähigkeit endgültig sichergestellt. Das Inkrafttreten dieses Berlin-Abkommens hängt nun gewiss nicht formalrechtlich, aber politisch substanziell mit den beiden Verträgen zusammen, um die es jetzt und hier in diesem Hause geht. Und wiederum besteht im Grunde, wenn ich es richtig sehe, Einigkeit auch im Deutschen Bundestag darüber, dass dies so ist. Wir alle haben in dieser oder jener Weise darauf gedrungen, dass mit dem Moskauer Vertrag eine befriedigende Berlin-Regelung einhergehen müsse. Die Bundesregierung hat diese Forderung gegenüber der Sowjetunion durchgehalten und durchgesetzt, und so ist es geschehen. Es ist außer Frage, und das berührt ihre rechtliche Unabhängigkeit voneinander nicht, dass die beiden Ostverträge und das Berlin-Abkommen im Sinne der Gleichzeitigkeit in Kraft treten müssen. Die Vorstellung, meine Damen und Herren, über ein praktiziertes Berlin-Abkommen ohne Ratifizierung des Moskauer Vertrages muss ich aber zusätzlich hier widersprechen, weil sie in die theoretisch wie praktisch überwundene Annahme zurückfällt, es könnte eine isolierte Berlin-Regelung geben, separiert vom Ost-West-Verhältnis, vor allem aber isoliert vom Verhältnis der Bundesrepublik Deutschland zur Sowjetunion. Uns konnte und kann es in Ansehung der wirklichen Interessen Berlins und seiner Bevölkerung nur darum gehen, Berlin mit der Bundesrepublik zugleich in die gesamteuropäische Entwicklung einzuordnen. Sicherlich, meine Damen und Herren, das weiß ich auch, die Verträge von Moskau und Warschau stehen auch in sich. Sie sind für die Bundesrepublik Deutschland die wünschenswerte und die notwendige Ergänzung zu ihrem Eingebundensein in den Westen. Sie haben also unabhängig von Berlin ihren Eigenwert und ihr Eigengewicht. Aber Berlin hat den beiden Verträgen zugestimmt, weil beide Verträge Verträge zum Frieden sind und weil im Zusammenhang mit beiden Verträgen seine über 2 Millionen Bewohner die Inkraftsetzung des Berlin-Abkommens erleben werden. Und deshalb wiederhole ich heute vor diesem Deutschen Bundestag mit großem Ernst den Appell des Abgeordnetenhauses von Berlin an jedes einzelne Mitglied dieses Hohen Hauses. Sagen Sie Ja zum Warschauer Vertrag Sagen Sie Ja zum Moskauer Vertrag und sagen Sie damit Ja zu mehr Frieden für uns alle und zu einer gesicherten Zukunft für Berlin.
Vor der Abstimmung über die Ostverträge und über den gemeinsamen Entschließungsantrag der drei Fraktionen wandte sich Bundesaußenminister Walter Scheel noch einmal an die Abgeordneten des Deutschen Bundestages.
Die hinter uns liegende große Auseinandersetzung hier im Hause und draußen hat uns allen noch einmal klargemacht, dass die Abstimmung, die wir heute vornehmen werden, in das Leben dieses Landes tief eingreift. Hier geht es um mehr als nur Fraktionsdisziplin, so wichtig sie sein mag. Es geht um die Nation. Es geht um die Frage, wo jeder einzelne Abgeordnete selber steht, was er persönlich verantworten kann, vor sich und vor der Geschichte, vor allem aber vor den Menschen in unserem geteilten Land. Die Frage darf erlaubt sein, ob eine Stimmenthaltung dem gerecht wird. Die Auseinandersetzung über die Verträge war hart. Wir und andere außerhalb der Bundesrepublik Deutschland haben zuweilen die Frage besorgt gestellt, ob die Diskussionen schließlich zu einer gefährlichen Polarisierung der politischen Kräfte in diesem Lande führen würden. Manch einer mag sich gefragt haben, ob unsere junge Demokratie wohl auch mit Fragen dieser Tiefe und Reichweite im Rahmen ihrer Institutionen fertig werden würde. Ich glaube, heute am Ende einer langen und leidenschaftlichen Auseinandersetzung dürfen wir auf allen Bänken dieses Hauses feststellen, die Zweite Deutsche Republik hat diese Probe trotz allem bestanden. Bei knappsten Mehrheitsverhältnissen hat sie den Kurs gehalten, ihre innere Stärke bewiesen und die Gemeinsamkeit aller Demokraten in diesem Lande bewahrt. Die ernsthaften Anstrengungen von uns allen, die Argumente der Opposition und die gemeinsame Entschließung, die von allen drei Fraktionen im Deutschen Bundestag eingebracht wurde, sollte dem Vertragswerk eine breitere Mehrheit verschaffen. Die Bundesregierung würdigt ohne Vorbehalte und ohne Hintergedanken die politische Leistung des Oppositionsführers in diesen schweren Wochen. Seine Bemühungen hätten es verdient gehabt, von seiner Fraktion honoriert zu werden. Doch leider ist das nicht geschehen. Meine Damen und Herren, wir bedauern das aus einem sachlichen Grunde, weil die gemeinsame Entschließung, der die CDU-CSU ja zustimmen wird, wie Herr Dr. Kiesinger eben gesagt hat, durch die angekündigte Enthaltung bei der Abstimmung einfach an Wert verlieren wird. Das wird man ja wohl nüchtern und objektiv feststellen dürfen. Wir, meine Damen und Herren, werden uns an unseren Teil der Gemeinsamkeit halten. Die Entschließung des Deutschen Bundestages, die von allen Fraktionen eingebracht wurde, wird dem Vertreter der Sowjetunion als ein Dokument der Bundesrepublik Deutschland, das sich die Bundesregierung zu eigen macht, förmlich übergeben. Man kann davon ausgehen, dass sie dem Präsidium des Obersten Sowjet, dass das Ratifizierungsverfahren noch nicht abgeschlossen hat, bekannt wird und dass ihre widerspruchslose Entgegennahme jenen bedeutenden Tatbestand unterstreicht, den die Bundesregierung immer wieder betont hat, dass die Entschließung nicht im Widerspruch zu den Verträgen steht. Die Verträge, die hier zur Abstimmung vorliegen, nehmen keine friedensvertragliche Regelung für Deutschland vorweg. Sie sind also weder ein Teil noch ein Ersatzfriedensvertrag. Wir haben uns bei den Verhandlungen an den Richtpunkten des Grundgesetzes orientiert und wir haben klargestellt, dass die Rechte und Verantwortlichkeiten der vier Mächte in Bezug auf Deutschland als Ganzes und Berlin fortbestehen. Doch die Bundesrepublik Deutschland hat sich im Artikel 1 des Warschauer Vertrages verpflichtet, die Oder-Neiße-Grenze als Westgrenze Polens nicht in Frage zu stellen. Dies gilt ohne Einschränkung und solange es die Bundesrepublik Deutschland gibt. Es ist ein Gebot der Ehrlichkeit gegenüber dem polnischen Volk, dies jetzt zu sagen. Und es ist ebenso ein Gebot der Ehrlichkeit gegenüber den Vertriebenen in unserer Bevölkerung und ihren Kindern, die für viele von uns die Hauptlast des verlorenen Krieges getragen haben. Meine Damen und Herren, ich habe in den letzten Tagen, wie Sie sicher auch, aufmerksam die Stimmen des Auslands zu den politischen Vorgängen in der Bundesrepublik registriert. Mir ist dabei wieder einmal klar geworden, wie dünn das Fundament ist, im Osten und im Westen, auf dem wir diesen Völkern entgegengehen, wenn wir um ihr Vertrauen werben und bitten. Ich wage zu behaupten, dass das Ausland am Geschick unseres Staates noch nie so intensiv und konzentriert Anteil genommen hat wie in diesen Tagen. Ich sage das nicht in einem parteipolitischen Interesse, sondern ganz im Gegenteil. Die Bundesrepublik Deutschland kann es sich nicht leisten, die Meinungen der engeren und weiteren Nachbarn zu ignorieren oder gar über sie hinwegzugehen. Diese Verträge sind nicht nur zu sehen im Zusammenhang mit der großen politischen Umwelt der Gemeinschaften und des Bündnisses, sondern auch im Hinblick auf das Bild, dass unsere Freunde sich von uns machen. Die Ablehnung dieser Verträge würde zu einer allgemeinen Enttäuschung der Menschen in der Welt führen, die so vieles, meine Damen und Herren, was die Demokraten dieses Landes in den letzten 23 Jahren gemeinsam an Vertrauenskapital angesammelt haben, wieder zerstören müssen. Meine Damen und Herren, ich möchte Sie daher trotz der mir bekannten Vorentscheidung bitten, Ihre Stimme diesen Verträgen zu geben. Ich appelliere an Sie, meine Damen und Herren, nicht nur, weil dies meine Pflicht ist, als Außenminister dieses Landes, sondern auch aus der Überzeugung heraus, dass uns unser Volk die Aussöhnung mit den osteuropäischen Völkern braucht, so wie diese Völker uns brauchen, um den doppelten Torso Europa wieder zusammenzufügen. Ich bitte Sie darum, meine Damen und Herren, weil ich der Überzeugung bin, dass meiner Generation, die Schrecken des Zweiten Weltkrieges von Anfang bis zu Ende miterlebt hat, die Aufgabe gestellt ist, den Schlussstein in das Gewölbe der Aussöhnung und des Friedens in Europa endlich einzufügen.
Nach der Debatte folgten die namentlichen Abstimmungen über die beiden Ostverträge und über die gemeinsame Entschließung der drei Bundestagsfraktionen zu diesen Verträgen. Bundestagspräsident Kai-Uwe von Hassel gab zunächst das Ergebnis der Abstimmung über den Moskauer Vertrag bekannt.
Es sind abgegeben worden uneingeschränkt stimmberechtigte Stimmen 496, davon mit Ja 248, mit Nein 10, Enthaltungen 238. Die Berliner Abgeordneten haben wie folgt abgestimmt, mit Ja 12 Stimmen, enthalten 10 Stimmen, zusammen 22 Stimmen. Damit ist dieser Vertrag, das Ratifizierungsgesetz, angenommen.
Das Abstimmungsergebnis über den Warschauer Vertrag verkündete der Bundestagspräsident mit folgenden Worten.
Uneingeschränkt stimmberechtigt haben abgegeben 492 Abgeordnete, und zwar mit Ja, 496 Abgeordnete, und zwar mit Ja 248, mit Nein 17, Enthaltungen 231, zusammen 496. Von den Berliner Abgeordneten haben mit Ja gestimmt 12 und sich der Stimme enthalten 10. Damit ist das Ratifizierungsgesetz zum Tagesordnungspunkt 2 angenommen.
Dieses Ergebnis korrigierte der Bundestagspräsident, bevor er das Abstimmungsergebnis über die interfraktionelle Entschließung zu den Ostverträgen bekannt gab.
Meine Damen und Herren, bevor ich das Abstimmungsergebnis für den Entschließungsantrag den gemeinsamen bekannt gebe, muss ich eine Korrektur des vorigen Ergebnisses hier bekannt machen, weil sich bei der Alphabetisierung herausgestellt hat, dass eine Stimmabgabe, nämlich eine Stimmenthaltung, doppelt abgegeben worden ist. Meine verehrten Damen und Herren, das passiert relativ häufig hier im Saal. Bei der Alphabetisierung wird der Doppelte dann rausgeschmissen und das geht dann wieder in Ordnung. Es lebe der Computer als Randbemerkung. Es sieht dann folgendermaßen das berichtigte Ergebnis aus. Ja 248 wie vorher, Nein 17 wie vorher, aber lediglich 230 statt 231 Enthaltungen. Und damit gesamt 495 statt 496 abgegebene Stimmen. Ich gebe das Ergebnis bekannt über die namentliche Abstimmung zum Entschließungsantrag. Uneingeschränkt stimmberechtigt sind abgegeben worden 496 Stimmen. Davon mit Ja für die gemeinsame Entschließung 491. Enthaltungen 5. Von den Berliner Abgeordneten haben 22, alle 22 hier Stimmrecht ausgeübt, davon 22 mit Ja und keine Enthaltung, keine Nein-Stimme. Damit ist der Entschließungsantrag der drei Fraktionen angenommen.
Westdeutscher Rundfunk und Norddeutscher Rundfunk, erstes Programm. Angeschlossen der Sender Freies Berlin, RIAS Berlin, Radio Bremen und der Süddeutsche Rundfunk. Das waren Ausschnitte aus der heutigen abschließenden Aussprache und Abstimmung über die Ostverträge im Deutschen Bundestag. Zusammenstellung der Sendung Heinz Medefind.